Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 5:30 Uhr, jetzt mit Ihrem Regionaljournal.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Das Obwalden platzt ein Traum, es gibt nicht für den ganzen Kanton ein Glasfasernetz. Zentralschweizer Milchbauern setzen den Grenzstein neu, der Verband kann jetzt wachsen. Der Kanton Zug baut wie verrückt, Bauern können über Nacht Millionäre werden, aber das wollen nicht alle.
Weil Geld nicht glücklich macht. Es macht einfach nicht glücklich, man kann es kehren, wie man will. Ich habe ja alles, was ich brauche.
Später in der Sendung, die Bananen schafft es ins Museum. Im Vögele Kulturzentrum gibt es Bananen für Augen, Ohren und Maul. Und beim Wetter geht es auch morgen sonnig und warm weiter. Am Mikrofon Marlis Zehnder. Die Vision eines flächendeckenden Glasfaserkabelnetz für Obwalden hat sich in Luft aufgelöst. Obwalden ist vorläufig nicht der erste Kanton in der Schweiz, wo jeder Einwohner, jede Einwohnerin kann über eine ultraschnelle Glaskabelverbindung surfen. Das Elektrizitätswerk Obwalden, das EWO, hat sein Glasfaserprojekt gestoppt. Swisscom, die Partnerin vom EWO, macht mindestens mit einem kleinen Teil weiter, die Marianne Balli.
Gut hat es klingt, wo Obwalden vor 3 Jahren verkündet hat, man wolle der erste Kanton sein, wo man bis ins hinterste Heimatlich auf den superschnellen Glasfaserkabel surfen kann. Die CW Obwalden hat die Welle bis 2014 ein Glasfasernetz ziehen, das den ganzen Kanton abdeckt. Und Telekommunikationsanbieter hätten dann können gegen Miete die schnellen Leitungen nutzen. Heute, 3 Jahre später, sieht es ein bisschen anders aus. Das EWO stoppt die ehrgeizigen Pläne per sofort. Das Risiko sei zu gross, die Situation in diesem Geschäft habe sich völlig verändert, sagt der Verwaltungsratspräsident vom EWO, der Hans-Jürg Pächter, und erklärt es mit einem Vergleich.
Wo wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir bauen ein Eisenbahnnetz und jeder, der Transportleistungen anbietet, kann gegen eine Miete unser Eisenbahnnetz benutzen. Und 3 Jahre später haben wir ein paar Eisenbahngesellschaften und jede sagt, ich baue meine eigenen Gleise und fahre mit meinen Wegen drauf. Und dann muss ich sehen, will einfach überlegen, ob der auf seinen Gleisen noch genug Zeug fahren, dass es am Schluss rendiert.
Bei diesen anderen Gleisen oder eben Glasfasern geht es um die von der Swisscom. CWO und Swisscom haben für das Projekt zusammengespannt, haben das Netz zusammen ausbauen und so die Kosten teilen. Aber die beiden Partner haben sich nicht gefunden. Die CWO hätte Swisscom als Mieterin wollen von seinen Leitungen. Die Swisscom hätte ihre Leitungen aber selber wollen betreiben und nicht mieten. So geht die Rechnung vom EWO aber nicht auf. Seine Leitungen wären nicht ausgelastet, seine Investitionen verkatzt. Darum Abbruch von der Übung. Bei der Swisscom bedauert man den Entscheid vom EWO, sagt Olaf Schulze. Ohne eigene Leitungen ging es aber für sie nicht.
Selbstverständlich ist gewesen, dass die Swisscom, und das haben wir immer klar auch gegenüber dem EWO kommuniziert, dass wir den Zugriff haben müssen auf eine nackte Faser, auf eine nackte Glasfaser, weil wir nur dann die Services, die wir unseren Kunden bieten wollen, mit der Geschwindigkeit, mit der Qualität auch entsprechend zum Kunden halt rüberbringen können. Das war für uns die Voraussetzung, wenn das EWO dort keine Möglichkeit gesehen hat in einer Zusammenarbeit, ist es ein Entscheid, den wir natürlich auch akzeptieren müssen.
Die ganzen Leitungen in Eigenregie will man bei der Swisscom nicht übernehmen. Die beiden Pilotprojekte Kärns und Sarnen schon ändern. Ein definitiver Entscheid fällt bis Ende Juni. Die Obwaldner Regierung, die das flächendeckende Glasfasernetz schon als neuen Standortvorteil gepriesen hat, versteht den Rückzug vom EWO und befürchtet auch keine negativen Auswirkungen für den Kanton, sagt der Volkswirtschaftsdirektor Niklaus Bleicher.
Es ist uns lieber, wir schauen die Sache jetzt im Vornherein an und haben nachher nicht grosse Überraschungen. Aber wie gesagt, der Kanton Obwald ist jetzt schon gut versorgt mit Glasfaser, einfach nicht mit dem flächendeckenden Glasfasernetz. Das EWO betreibt jetzt schon seit Jahrzehnten ein Glasfasernetz und jede Firma, die will, und da sind auch grosse Firmen bereits angehängt, kann das machen.
140 Kilometer ist das bestehende Glasfasernetz lang. Neben Firmen sind auch alle Schulen, Gemeindeverwaltungen und Banken angehängt.
Die Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP haben heute die Weichen gestellt für die Zukunft. Die Delegierten haben Zempach entschieden, dass die Organisation schlenken wird und dass sie ihr Einzugsgebiet ausweitet. Thuli Stalder berichtet.
Seit fast 100 Jahren hat sich das Einzugsgebiet der ZMP beschränkt auf Kantone Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden plus einzelne Aargauer, Schweizer und Zuger Gemeinden. Wachsen hat die ZMP bis jetzt nicht können, weil die Gebiete in den Statuten so festgehalten waren. Heute haben die Delegierten das geändert, weil es nicht mehr zeitgemäss sei, sagt Moritz Erni, Präsident der ZMP. Immer wieder sind die Anfragen an den grössten Milchbauernverband der Schweiz gelangt.
Die ZMP wird ja draussen national als eine sehr starke Organisation gehandelt. Die Bauern wissen auch, dass die ZMP Hauptaktionär ist bei der EMMI. Und darum ist ein gewisses Bestreben da aus der Nachbarschaft, ebenfalls Mitglied zu werden bei der ZMP.
Vor allem aus dem Kanton Zug gäbe es mehr Interesse, bei der ZMP dabei zu sein. Und das käme allen zu gut.
Wenn das Gebiet grösser wird, heisst das, für Bauern ist das interessant. Wir können Transport- und Logistikkosten auf eine grössere Milchmenge verteilen. Von dort her wären wir auch noch effizienter und schlagkräftiger. Und das ist natürlich für Bauern ein Vorteil.
Eine Mehrheit gefunden hat auch der Vorschlag, die Zahl der ZMP-Delegierten von 400 auf neu 210 Personen zu verkleinern. Und neu gibt es nicht mehr 16, sondern nur noch 7 Vorstandsmitglieder.
Der Vorstand wird verkleinert, aber es gibt ein neues Gefäß vom Regionalausschuss. Das heisst, die Regionen werden gestärkt. Sie können vermehrt und gleichmässig ihre Interessen einbringen. Und der Vorstand selber ist weniger in den Regionen verpflichtet, sondern im Gesamtinteresse der Organisation.
Die ZMP ist Hauptaktionärin der Milchverarbeiterin EMMI. Die rund 3600 Mitglieder liefern 83% ihrer Milch an die EMMI ab. Jetzt werden zum ersten Mal die Bauern am Erfolg der EMMI beteiligt. Sie bekommen rund ein Drittel der Dividenden. Der kleine Teil in Form von einem Warenkorb mit EMMI-Produkten und einem Festanlass alle 5 Jahre. Der Grossteil gibt es bar auf die Hand. Dieses Jahr sind das durchschnittlich pro Bauer 780 Franken.
Zu den Nachrichten. Sogar CVP und die FDP spannen bei den nationalen Wahlen jetzt definitiv zusammen. Das teilt die CVP mit. Bei den Ständeratswahlen gehen die beiden Parteien mit einer gemeinsamen Liste ins Rennen. Darauf sind die beiden bisherigen, Peter Bieri CVP und Rolf Schweiger FDP. Mit einer Listenverbindung bei den Nationalratswahlen wollen die beiden bürgerlichen Parteien im Herbst den Sitz der Alternativen zurückerobern. Im Friedental, Friedhof zu Luzern, braucht es neue Anlagen, um die Verstorbenen aufzubauen. Die neuen Kühlanlagen werden ökologischer betrieben. Die Stadt will für die Särge Kühltruhe einbauen. So müsse nicht mehr der ganze Raum gekühlt werden. Außerdem werden die Räume, wo die Verstorbenen aufgebahrt sind, freundlicher gestaltet. Die Umbauarbeiten fangen nächste Woche an. Sport Handball. Für Marco Vukelic vom HC Kriens Luzern ist die Handball-Saison gelaufen. Der junge Spieler fällt aus wegen Problemen mit dem Knie. Klar ist aber auch schon, dass Marco Vukelic nach einem Jahr bei Kriens wieder aufhört. Die Meinungen vom Spieler und dem Club sind zu weit auseinander, teilt der HC Kriens Luzern mit. Velofahren, prominenter Gast am Slow-Up-Anlass die Schweiz. Einer der besten Velofahrer der Welt, der Fabian Cancellara, ist am 15. Mai beim offiziellen Start die Schweiz dabei. Er wird dann die Strecke mit den Kindern vom Veloclub Bibach in Angriff nehmen. Das meldet heute die Organisatoren. Wer Bauland hat an guter Lage, ist putzt und gestrahlt. Quasi über Nacht kann man das grosse Geld machen, wenn man Grund und Boden verkauft. Und das gerade an besonders begehrten Lagen wie im Kanton Zug. Was die einen Landbesitzer steinreich macht, bringt andere Bodenbesitzer extrem unter Druck. Zum Beispiel die Bauern, die lieber eine grüne Wiese haben als ein prallvolles Bankkonto. Bei einem Zuger Bauer, der sich gegen das Verkaufen und Einzonen wehrt, ist Andrea Keller schauen.
Es ist ein Bauernhof wie aus einem Bilderbuch. Auf der grossen Wiese steht eine riesige Kuhherde mit vielen kleinen Kälbchen und mit einem Muniz mit drin. Ein kleiner Bub spielt im Sandkasten, ein grosser Berner Sennenhund passt auf alles auf, weiterhin gackern ein paar Hühner. Der Bauer selber arbeitet gerade im Laufstall.
Komm mit!
Der Philipp Friemen ist Bauer, aus Leidenschaft.
Natürlich, als kleiner Bub bin ich immer mit dem Vater mit.
Und für mich war schon früher klar, dass ich das auch mal weiterführen möchte. Einfach die gesamtheitliche Lebensweise irgendwie. Das erfüllt einem, das ist wirklich schön, wir sind zufrieden so.
Sorgen macht ihm einzig die Stadt Zug, die immer näher kommt. Der Hof liegt zwar richtig idyllisch mit viel Grün rundherum, auf allen Seiten sieht man aber auch Baukräne stehen. In nur gerade 100 Meter Luftlinie steht eine nigelnagelneue Wohnüberbauung. Von aussen zeigt der 33-Jährige in Richtung Stadt, erklärt, wie er sich gegen Bauboom versucht zu wehren.
Hier ist die Grenze zu der Landwirtschaftszone, ist hier der Fluss. Mein Land geht jetzt von diesen Bäumen weg drauf. Das haben wir auszonet. Hier oben.
Auszonet worden von der Stadt Zug sind 17'000 Quadratmeter. Land, wo als Bauland Gold wert wäre. Auch wenn man säuferli rechnet, sicher 20 Millionen Franken. Von dem Geld will der junge Bauer aber nichts wissen.
Weil Geld nicht glücklich macht. Es macht einfach nicht glücklich. Man kann es kehren, wie man will. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr unbedingt. Ich brauche kein zweites Auto. Das macht mich nicht glücklicher.
Und da geht es ja auch um die Zukunft.
Es ist schon schön hier momentan noch. Ich habe andere, die mir sagen, schau, hier zu Zug können wir noch joggen, ohne dass wir die Hauptstrasse queren müssen. Das ist hier noch möglich, das gibt es noch. Und jetzt ist einfach die Frage, ob wir das erhalten können, ob wir das so wollen, oder ob wir einfach die Gewinnmaximierung anstreben.
Wenn es nach ihm gehe, würde das Zug nicht mehr allzu viel gebaut. Aber es geht nicht nur nach ihm, sagt Philipp Friemen und deutet auf Land in Richtung Steinhausen.
Jetzt sehen wir mal hier hinten. Da sehen wir jetzt nur noch einen Baukran. Es waren erst gerade noch drei gewesen. Hier hinten haben wir auch noch Land. Und dort ist jetzt wieder vom grössten Landbesitzer, ich bin dort nur ein kleiner davon, ist das auch als Gesamtprojekt in der Überbauung geplant dort.
Das Stückchen käme er kaum auszonen, weil es mitten im ganzen Grossprojekt liegt und es auch nicht nur ihm allein gehört, sondern der Erbengemeinschaft, also ihm und seinen Geschwistern miteinander.
Dort spielt natürlich jetzt einfach rein, dass die vielleicht nicht das so sehen wie ich, dass man das eigentlich nicht möchte verbauen. Ich meine, ich bin im Dilemma, ich kann das Land an ihnen eigentlich nicht abkaufen, so auskaufen für x, weiss ich wie viel Geld. Und nachher Gras wachsen drauf zum Landwirtschaft betreiben.
Zurzeit will ich niemand Geld sehen von der Erbengemeinschaft. Den Druck zu verkaufen, sei aber doch gross.
Da sind wir also regelrecht ein bisschen belagert worden für das, ob man das nicht verkaufen möchte. Von einem Magazin für ein Baugeschäft, über Wohnungsbauten, über Strecken zum Verkehrsgarten machen, über eine Firma, die dort bauen möchte. Gerade letzte Woche wieder sind da viele Anfragen gekommen. Also das könnte ich heute schon 10-mal gerade zu Geld machen, das Land.
Wie schon gesagt, nützt sie ihm Geld aber nichts. Würde das Land ihm dagegen aber fehlen, weil mit noch weniger Fläche wäre ein Vollbetrieb kaum mehr möglich. Wo das letzte Mal Pachtland von ihm überbaut worden ist, sei er darum überglücklich gewesen, dass er Ersatz gefunden hat.
Das ist halt immer die Entwicklung. An einem Ort hört jemand auf und nachher wollen möglichst viele wieder das Land haben. Man kommt halt nur sehr schwer an frisches Land, an Pachtland, weil das ist enorm nachgefragt bei uns. Also da geht man wirklich fast über Leichen. Nicht ganz, aber fast.
Seid's und schaut über zu den neuen Wohnblöcken am Stadtrand, wo früher seine Kühe geraset haben.
Der Boden ist knapp und wird knapper zu Zug. Das kommt nicht nur der eine junge Bauer zu spüren über. Das sagt der Geschäftsführer vom Zuger Bauernverband, der Franz Müller, im Gespräch mit Andrea Keller.
Franz Müller, man sieht es draussen, wenn man durch den Kanton Zug fährt. Das ist ein riesen Bauboom, den der Kanton hinter sich hat. Teils, der immer noch am Tun ist. Die Bauern profitieren da massiv davon. Sie können Boden verkaufen. Ist das so?
Es ist ja so, dass einzelne wenige Bauern sicher können Bauland verkaufen und die haben profitiert. Aber es ist auch so, dass nur ein kleiner Anteil vom Baulandverkauf eigentlich zu Gewinn vom Landwirt ausfällt, sondern es sind die anderen private Personen, Erbengemeinschaften, die seit Jahren irgendwo Land haben und jetzt halt in diesem Boom verkaufen.
Aber es gibt den Ausdruck Baulandbauer.
Das ist so ein Ausdruck, den man halt sagt, ja, von einem Bauer, der vielleicht aus dem Dorf ausgesiedelt ist und im Dorf innen hat können Bauland verkaufen und durch das halt zu gewissen Geldern gekommen ist, um an einem Ort eine neue Existenz aufzubauen. Ja.
Wie erleben Sie es denn, Haben die Bauern, die, wenn es um Einzonungen geht oder um Landverkauf, sind Bauern eher die, die hoffen, ja, jetzt wird mein Land auch noch eingezont oder nicht so?
Es ist ein Trend festzustellen, dass immer mehr Bauern sich dagegen wehren, dass ihr Land eingezont wird. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Einerseits ist man in der Landwirtschaft dazu gezwungen, immer grösser zu werden, wettbewerbsfähiger zu werden. Und wenn man ja Fläche verkauft, verliert man an Grösse, sprich auch an Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der eine Grund. Anderer Grund ist sicher auch, je näher das Siedlungsgebiet an die Landwirtschafts- oder an die Landwirtschaftsbetriebe hinkommt, umso grösser ist das Konfliktpotenzial. Also Lärmemissionen, Geruchsemissionen, die halt vielleicht erst in 5-6 Jahren plötzlich zu Problemen führen können. Darum wird sich auch der ein oder andere Bauer dagegen, dass sein Land eingezont wird.
Und was für Chancen hat ein Bauer, der sagt, ich will da nicht einzonen?
Wenn es um Bauland geht, hat er die Möglichkeit, das zu beantragen, dass das wieder ausgezont wird, Bauland. Wo es schwieriger ist, ist dort, wenn im Rahmen von dem Bauboom müssen auch Strassen gebaut werden, Umfahrungsstrassen, die Autobahn muss erweitert werden etc. Dort braucht es auch relativ viel Land. Und dort kann sich der Bauer je nachdem nur sehr, sehr schwer wehren, weil sonst wird er einfach enteignet.
Ein grosser Teil vom Land gehört den Bauern nämlich gar nicht, sondern das pachtet sie dazu, um auf die richtige Grösse zu kommen. Und die Bauern sagen auch, es sei immer schwieriger, an Pacht anzukommen. Wie eng ist es da in Sachen Pachtland im Kanton Zug?
Es ist besonders im Talgebiet und sehr eng. Es hat kaum freie Flächen oben, oder gar keine freie Flächen oben. Weil es ist ja genau dann so, jeder, der Land verliert, im Rahmen von Enteignungen oder im Rahmen von Bauprojekten, sucht nach Ersatz. Und der Ersatz, der ist nie genommen. Und das führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass Pachtlandpreise eher im oberen Segment sind im Kanton Zug.
Franz Müller, was heisst das? Also Pachtpreise, die sind ja auch quasi an Obergrenzen festgelegt.
Ja, das stimmt. Vom Landwirtschaftsamt her kann für jede Pachtlandparzelle der höchste Pachtzins festgelegt werden. Weil aber eben das Pachtland sehr rar ist, gibt es immer wieder auch Bauern, die ein bisschen mehr zahlen, damit sie überhaupt zur Fläche kommen. Das ist eben so eine Auswirkung davon, dass eben die landwirtschaftliche Nutzfläche sehr knapp ist im Kanton.
Die Vorstellung, dass jetzt zig Bauern da im Kanton Zug Millionäre sind und zum Spass einfach auch noch ein bisschen bauern oder sogar irgendwo in einer Eigentumswohnung wohnen, die stimmt also nicht.
Das ist sicher nicht so. Häufig ist es ja so, ein Bauer, der ist Bauer aus Leidenschaft und er hat nicht den Betrieb übernommen, um damit ein bisschen zu spekulieren und nicht einfach innerhalb von kurzer Frist möglichst seinen ganzen Betrieb verkaufen und Millionär zu werden.
Der Franz Müller, Geschäftsführer vom Zuger Bauernverband, am Mikrofon von der Andrea Keller. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz um 11 Minuten vor 6 Uhr. Die Banane, die lange, krumme Frucht, ist beliebt bei den ganz jungen, kleinen und auch bei den ganz alten Leuten. Sie gilt als sinnlich, als Lust- und Kunstobjekt, Slapstick- und Modeaccessoire. Sie ist aber auch eine hochpolitische Frucht und vielleicht gibt es sie so schon gleich nicht mehr. Das Vögele-Kulturzentrum widmet seine neueste Ausstellung der Banane. Der Dario Pelosi ist sie anschauen.
Gerade am Anfang dieser Ausstellung kommen wir in eine Art Bananenplantage. Mehrere Dutzend verschiedene Bananenstuden stehen hier. Grosse, kleine und alle haben ein bisschen andere Namen. Cornelia Meyer, eine der beiden Kuratorinnen dieser Ausstellung, erklärt, Banane ist nicht gleich Banane.
Die Banane, die wir kennen, die sehen zwar gleich aus, aber es gibt tausende von Bananen. Es gibt rote, es gibt krumme, es gibt gelbe, es gibt chinesische, es gibt afrikanische. Nein, es gibt allerhand Bananen.
Und streng genommen sagen Bananen auch nicht eine Frucht, wie zum Beispiel ein Apfel oder eine Birne.
Banane ist weder ein Baum noch ein Strauch, sondern Banane ist eigentlich ein Kraut, das grösste Kraut, das es gibt. Das kann bis zu 11 Meter gross werden. Banane selber, also die Frucht von dieser Studie, ist keine Frucht im eigentlichen Sinn, sondern eine Beere.
Und diese beiden Tatsachen sagen mit dem Grund gewesen, die Ausstellung über das besondere Beere überhaupt anzugehen.
Daran hin sind wir an die Bananen, weil wir eigentlich zunehmend gemerkt haben, dass in diesen Läden bei uns, die Migrantenläden, dass die wirklich auch ganz andere Bananen verkaufen, haben uns dann mit dem anderen Pflanzenwissen auch beschäftigt, auch mit dem medizinischen Aspekt zum Beispiel, wo Bananen durchaus auch hat, nicht nur Glücksmacher und Fitnessfrucht, und sind dann quasi wie von dieser Seite her wieder zurück zu dieser Normbanane, wie wir sie genannt haben, und haben mit dem Blick quasi von aussen wollen die Chiquita nochmal neu anschauen und die Geschichte für uns auch nochmal neu aufrollen.
Die Normbanane, heute die Cavendish-Banane, mit einer genau definierten Grösse und Krümmung, steht im Zentrum der Ausstellung von Cornelia Meyer. Sie zeigt, wo und wie sie produziert wird, dass es zum Beispiel die Erfindung von Kühlschiffen gebraucht hat, damit die Bananen vor 120 Jahren ihren Siegeszug rund um den Globus antreten. Einen genaueren Blick werfen die Ausstellungsmacherinnen auch auf die ersten Bananenbaronen, unter anderem Schiffskapitän oder gescheiterte Eisenbahnunternehmer. Und sie machen auf das mögliche Aussterben der bekannten Cavendish-Bananen aufmerksam. In den Bananenmonokulturen grassieren nämlich rund um den Globus Krankheiten. Und die Bananen, die hat ein Fortpflanzungsproblem.
Bananen sind steril, die sind samenlos, die Bananen, die wir haben. Wildbananen hingegen, die haben noch Samen.
Ein paar Bildtafeln nebendran ist auch noch eine weitere hässliche Seite der Smiley-Fruchtbananen abgebildet. Bericht von miserablen Arbeitsbedingungen auf der Plantage und politischen Machtspielen in den letzten Jahrzehnten. Kämpfe, wo sogar der CIA im Bananengeschäft mitgemischelt und Präsidenten von Bananenländern gestürzt hat. Und sie zeigt, dass Banane in den 70er Jahren auch der Grund war für eine Schweizer Erfindung mit einer weltweiten Ausstrahlung. Angefangen hat alles mit einer Gruppe von Frauen rund um Ursula Brunner, die sich gegen günstige Bananen von einem Grossverteiler gewehrt hat, erzählt Cornelia Meyer.
Die Frauen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und gemerkt, dass es diesen Bananenarbeit in Südamerika gar nicht gut geht, dass die ausgebeutet werden. Und sie haben gefunden, die 15 Rappen, die sollen wir diesen Bananenarbeiter wieder zurückgeben. Und die Bananenfrauen haben jetzt so viel in Bewegung gesetzt, dass man kann sagen, sie haben Weltgeschichte geschrieben. Sie sind nämlich tatsächlich Begründerinnen vom Fairtrade gewesen.
Ausstellung «Going Bananas» präsentiert Bananen aber auch als das Kunst-, Kult- und Lustobjekt. Gesehen sind mehr oder weniger schräge Produkte rund um Bananen, vom Bananentäschli über das Bananentelefon bis zu Bananensongs. Ein besonderer Zugang zu den Bananen zeigt auch der thailändische Künstler Chakrit Chimnok.
Er kommt wirklich von einem Ort, wo es jede Menge Bananenstuden hat und er kennt das Material und hat angefangen, mit diesen getrockneten Bananenblättern Kleider zu machen. Also nicht nur die Kleider, sie sehen auch Schuhe, sie sehen sogar Turnschuhe, sie sehen Snickers, sie sehen Täschchen, Accessoire.
Der Spott ist aber auch auf die erotische Seite der Bananen gerichtet.
Das ist ein praller Fall aus so einer Banane, oder? Die Form ist relativ eindeutig und mit genau dem wird auch gespielt. Also einerseits tatsächlich so mit diesen Pin-Up-Figuren oder sexistischen Abbildungen, und zwar sowohl auf den Männern wie auch auf den Frauen. Das ist noch interessant. Also der Bananenfallus, der können beide Geschlechter bedienen. Andererseits eben auch, also sogar die Schulkinder kennen ja die Banane. Im Sexunterricht wird ja meistens gepflegt, dass man ein Kondom in einer Banane überzieht.
Und natürlich sieht man im Kulturzentrum zu Pfäffiken auch die berühmten Filmdokumente von der Josephine Baker, die in den 20er Jahren Furore gemacht hat mit ihrem Bananenröckli. Oder später dann Carmen Miranda mit ihrem Tutti-Frutti-Hut. Und es gibt eine Erklärung dafür, wie es kommt, dass so viele Komiker auf Bananenschalen ausrutschen.
Das Bananenausrutschen ist tatsächlich in den 20er Jahren in Amerika, das ist für uns vielleicht irgendwie kaum nachvollziehbar, ein Thema gewesen, weil es hat wirklich eine Bananenschwemme gegeben. Es ist so gewesen, dass wirklich sehr viele Bananenschalen rumgelegen sind auf der Strasse. Und selbstverständlich ist auch das Image bedient wurde, das Klischee vom armen Mann, der Bananenschale wegwirft und der reiche Mann, der dann auf dieser Bananenschale ausrutscht.
Aber bei allen Komik, in den Bananenländern selber haben die Frucht ganz einen anderen Status als bei uns, sagt Cornelia Meyer.
Man muss ganz klar und deutlich festhalten, in Ländern, wo man von der Banane lebt, wie Indien oder Afrika, da wird die Banane nicht zu einem Kultobjekt oder irgendeiner Frucht, wo man darüber lacht oder wo man irgendwelche Gadgets daraus bastelt. Weil dort ist es der Alltag und es ranken sich Mythen um die Frucht und sie hat eine ganz klare Bedeutung und wird respektvoll behandelt.
Mit dem Spannungsfeld, der Bananen als politisches, als Kunst-, Kult- und Wirtschaftsobjekt, spielt die Ausstellung «Going Bananas». ohne Anspruch darauf, sämtliche Aspekte von dieser exotischen Alltagswunderbeere können abzubilden.
Die Ausstellung «Going Bananas – Eine Frucht beschäftigt Kultur, Kult und Kunst» im Vögeli Kulturzentrum zu Pfäffiken. Die Ausstellung dauert noch bis am 21. August. Wir haben 6:03 im Regionaljournal. Jetzt noch einmal das Wichtigste aus der Zentralschweiz, kurz zusammengefasst, von Marianne Balli.
Im Kanton Obwalden ist der Traum vom flächendeckenden Glasfasernetz ausgeträumt. CW Obwalden stoppt das 31 Millionen Franken teure Projekt. Das Risiko, dass das Netz dann nicht ausgelastet wäre, sei zu gross, heisst vom EWO. Swisscom, Partnerin vom EWO, überlegt sich, die beiden laufenden Pilotprojekte zu Kärnten und Zarnen selber weiterzuführen. Für den Kanton habe der Rückzug keinen Nachteil, meint der Volkswirtschaftsdirektor Niklaus Bleicher. Firmen können sich am bestehenden Netz anhängen. Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP organisieren sich neu. Das haben die Delegierten heute Sempach entschieden. Statt 400 Delegierte gibt es künftig nur noch 210. Und auch der Vorstand der wird kleiner. Dafür wird das Einzugsgebiet vergrössert. Und Bauern sind zum ersten Mal am Gewinn der EMMI beteiligt. ZMP als Hauptaktionärin der EMMI verteilt den Bauern ein Drittel der Dividenden. Sogar die CVP und die FDP spannen bei den nationalen Wahlen jetzt definitiv zusammen. Das teilt die CVP mit. Bei den Ständeratswahlen gehen die beiden Parteien mit einer gemeinsamen Liste ins Rennen, mit den beiden bisherigen Peter Bieri CVP und Rolf Schweiger FDP. Mit einer Listenverbindung bei den Nationalratswahlen wollen die beiden bürgerlichen Parteien den Sitz der Alternativen zurückerobern.
Das Wetter, das bleibt so ziemlich so, wie es ist. Die Prognosen im Detail jetzt von Christine Jutz von SF Meteo.
Quellwolken über den Bergen fallen am Abend zusammen. Kann regnen kommt es auch heute nicht. Die Temperaturen liegen zu Abend um 8 Uhr immer noch bei rund 18 Grad. In der Nacht und morgen Morgen ist es aber wieder kühl, mit Werten so zwischen 4 und 7 Grad. Im Muldenlagen kann es sogar Bodenfrost geben. Morgen Mittwoch scheint der Tag durch überall die Sonne. Am Nachmittag kommen dann wieder ein paar Quellwolken. Ausser der Farbe am blauen Himmel bringen sie aber nichts mit sich. Mit schwacher Biesen im Unterland gibt es rund 22-23 Grad. Engelberg 20 Grad und auf dem Pilatus 8 Grad. Auf den Donnerstag ändert sich nichts. Es bleibt sonnig, trocken und warm mit Temperaturen von 23 Grad. Zudem wird es noch ein bisschen föhnig.
Damit sind wir am Schluss vom Regionaljournal Zentralschweiz. Redaktion von der Sendungen Miriam Eisner, mein Name Marlis Zehnder. Die nächste Ausgabe hören Sie morgen am Morgen um 6:30 nach den Nachrichten. Und jetzt gerade ist es Zeit für das Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.